Angeblich war es im alten China so, dass Ärzte nur bezahlt worden sind, solange die Patienten gesund waren. Das erzählt man sich zumindest, wenn es um chinesische Medizin geht. Ärztinnen und Ärzte, die sich eher darum kümmern, wie die Gesundheit der Menschen erhalten und gesteuert wird, anstatt sich dauernd nur um Krankheiten kümmern zu müssen. So könnte Medizin sich in Zukunft entwickeln, sagt der Wissenschaftsautor und Neurobiologe Peter Spork, nämlich durch Systembiologie. Eine gar nicht so neue, aber noch eher unbekannte Wissenschaft. Darüber hat Peter Spork gerade ein Buch rausgebracht. Es heißt Die Vermessung des Lebens. Hallo, Herr Spork.
Hallo, Frau Langer.
Herr Spork, wissen Sie, ob das stimmt, dass die Ärzte im alten China bezahlt wurden, solange die Patienten gesund waren?
Also um ganz ehrlich zu sein, nein, ich weiß es nicht. Es ist halt eine schöne Anekdote und im Grunde ist es ja auch gar nicht so wichtig, ob es stimmt oder nicht. Aber es macht auf jeden Fall wahnsinnig viel Sinn und wir sollten uns das gut überlegen, ob wir das nicht in Zukunft genauso machen wollten.
Also das wäre so die richtige Perspektive eigentlich. Und haben die dann, hätten die dann, wenn es so wäre, denn quasi Systembiologie gemacht, die alten Chinesen?
Nein, das haben sie mit Sicherheit nicht, denn Systembiologie ist etwas sehr, sehr Komplexes, Kompliziertes und etwas, für das man ein unheimlich fundiertes Verständnis von Biologie braucht und sehr, sehr gute Mathematik braucht und sehr leistungsfähige Computer. Und all das hatten die Chinesen so nicht.
Okay, also es klingt tatsächlich ganz spontan mal etwas komplex und kompliziert, wie Sie es gerade gesagt haben. Vielleicht versuchen wir es aufzudröseln, Systembiologie. Was ist es denn dann? Wofür braucht man die Mathematik?
Ja, letztlich ist Systembiologie der Versuch, lebendige Prozesse mathematisch zu beschreiben. Also Niklaus Rajewski, der Berliner Systembiologe, der hat mal gesagt, das Vermessen und Berechnen des Lebens an einem bestimmten Moment und um diesen Moment herum, exakt das ist Systembiologie. Also wir haben im Moment ein schönes Beispiel dafür, nämlich in der Corona-Pandemie sind es die SystembiologInnen, die versuchen, uns mit Modellrechnung die Weiterentwicklung der Corona-Pandemie zu prognostizieren. Also Leute wie Viola Priesemann oder Michael Mayer-Herrmann, das sind im Grunde SystembiologInnen, die durchrechnen, wie sich die Corona-Pandemie unter bestimmten Bedingungen weiterentwickeln wird.
Und was gucken die sich dann da jetzt bei dem konkreten Beispiel genau an?
Also in dem Beispiel schauen Sie natürlich auf die Ist-Zahlen, wie sieht es heute aus, ne? Also das Leben in diesem Moment sozusagen. Dann schauen Sie, wie hat sich die Pandemie in der Vergangenheit entwickelt. Dann nehmen Sie ganz, ganz viele Parameter rein, zum Beispiel, wie viele Menschen stecken sich an, wie leben die Menschen, sind es eher junge oder eher alte Menschen, die sich anstecken. Und daraus berechnen Sie mit viel, viel komplizierten Formeln, fürchterlichen Differentialgleichungen, wie es weitergehen könnte, wenn man bestimmte Annahmen macht. Und dann kann man natürlich an den Algorithmen wie mit Stellschrauben drehen und dann kriegt man einen sehr klaren Blick, zum Beispiel wenn wir jetzt mehr impfen oder wenn wir weniger impfen oder wenn wir die Schulen aufmachen oder zumachen, dann entwickelt sich das unterschiedlich. Und das ist im Grunde genau Systembiologie. Ja, das funktioniert bei der Pandemie schon relativ gut, weil das doch ein vergleichsweise simples Ding ist, also biologisch gesehen. Wenn ich darum gehe, habe ich Bluthochdruck oder nicht oder werde ich einen Herzinfarkt kriegen, das ist viel, viel komplexer natürlich durchzurechnen und da ist die Wissenschaft noch nicht so weit.
Aber das wäre jetzt ein Bereich, wenn wir von der Pandemie weggehen, Krankheiten zu verhindern, sagen Sie, der in Zukunft dann trotzdem möglich ist, also sowas wie einen Herzinfarkt dann zu vermeiden, ist das richtig?
Genau, das ist das große Ziel, also letztlich die Krankheit gar nicht erst entstehen zu machen, die Krankheit, also und dann zu einer Medizin zu gelangen, die Krankheiten im Grunde schon dann behandelt, wenn sie noch gar nicht aufgetreten sind. Und eine solche Medizin, die würde im Grunde abgelöst werden von einer Medizin, die unsere Gesundheit steuert. Die begreift unsere Gesundheit als einen Prozess und den kann ich tagtäglich mit vielen, vielen kleinen Maßnahmen so beeinflussen, weil ich meine Zukunft sozusagen kenne, meine mögliche Zukunft, dass diese Zukunft in eine richtige Richtung geht und nicht in die falsche Richtung geht. Und dazu muss ich natürlich erst so unfassbar komplexe Dinge wie Gesundheit, Alterung, die muss ich erst richtig verstanden haben. Und da ist natürlich im Moment die Systembiologie erst auf dem Weg dorthin. Und dazu braucht sie dann ganz, ganz viele Daten und ganz, ganz gute Computer, ganz, ganz gute Algorithmen, letztlich das, was wir so als künstliche Intelligenzen bezeichnen. Und daraus berechnet sie mir dann meine Gesundheit und ich kann plötzlich sagen, hoppla, wenn ich jetzt dieses oder jenes tue, dann ist das gut für mich, mittelfristig, langfristig oder vielleicht eher nicht.
Können wir es noch mal ein bisschen konkreter vielleicht machen? Sie haben jetzt vorhin schon den Bluthochdruck mal angesprochen, welche Daten dann wirklich da alle gesammelt werden müssten, um dieses riesige Datenpaket zusammenzubekommen, damit ich dann auch, wenn ich Sie richtig verstehe, so eine Prognose für die Zukunft treffen kann, wie sich es entwickeln wird.
Ja, also im Idealfall sammle ich sowohl Daten über meine Genetik, also welche Gene habe ich geerbt, dann aber auch, wie werden diese Gene reguliert, also welche Strukturen sind an und neben den Genen und beeinflussen welche überhaupt benutzt werden können und das wiederum in den verschiedenen Zellen in meinem Körper. Ich habe ja ganz viele verschiedene Organe. Also letztlich geht es um die Analyse hochkomplexer Netzwerke. Ich darf mir den Bluthochdruck als solchen nicht als eine simple lineare Krankheit vorstellen, sondern als etwas, was in dem riesigen systemischen Netzwerk meines Körpers passiert. Und dazu brauche ich eben auch zum Beispiel psychologische Daten. Ich muss wissen, wie gut schlafe ich, wie viel Stress habe ich. Daten vielleicht auch aus meiner Kindheit, wie meine Kindheit gewesen ist. Also Sie merken schon, es ist ein riesiges System. Und sogar auch bei Bluthochdruck oder bei Krankheiten wie Asthma zum Beispiel würde die Umwelt eine große Rolle spielen. Wie hoch ist die Schadstoffbelastung in der Luft? Und da gibt es tatsächlich auch schon aktuelle Studien, die dann zeigen, wenn ich jetzt genau messe, Daten erfasse, wann, wo, welche Menschen zu ihren Notfallsprays für Asthma gegriffen haben, dann sehe ich plötzlich, an diesen Straßen ist vielleicht eine hohe Belastung mit Schadstoffen und die Leute kriegen dort auch viele Asthma-Attacken, weil sie sich oft trotzdem dort aufhalten. Und dann kann ich plötzlich für diese Straße den LKW verbieten. Ich kann dort Bäume pflanzen, ich kann dort Feinstaubfilter aufstellen. Und das ist gemacht worden in den USA, in Louisville, dass man dann sehen konnte, die Menschen haben viel, viel weniger Asthma-Attacken bekommen.
Aber wie würde das denn dann später funktionieren? Also hat dann jeder von uns eine App, die uns sozusagen Signale gibt, was ich jetzt vielleicht gerade tun oder lassen sollte? Oder wie stellt man sich das dann vor?
Ja, das ist eine der Ideen. Das ist ein bisschen wie jetzt schon mit Fitness-Trackern, wenn wir gucken, bin ich genug Schritte gegangen heute? Wenn man sich vornimmt, jeden Tag 6.000, 7.000 Schritte zu gehen und das kontrolliert. Ein bisschen so muss man sich das vorstellen. Dass die Idee der Systembiologen ist ein sogenannter digitaler Zwilling oder in Wahrheit sind es viele digitale Zwillinge. Das heißt, ich sammle so viele Daten von mir wie möglich, ich gebe sie den Computern, den künstlichen Intelligenzen. Dort sind die Modelle, die natürlich die Biologen und die Wissenschaftler erst noch verfeinern müssen. Und wenn diese Modelle gut funktionieren, dann spielen digitale Zwillinge oder eben solche Gesundheits-Apps, die spielen dann mögliche Zukünfte für mich durch. Und ich kann dann in meiner Gesundheits-App, oder ich nenne es auch gerne den Gesundheitsnavigator, weil er mich so ein bisschen durchs Leben navigiert, wie das Auto über die Straßen. Dieser Navigator sagt mir dann, na, heute solltest du vielleicht mal früher zu Bett gehen oder du hast schon gestern und vorgestern Schweinebraten zu Abend gegessen, lass es vielleicht heute mal sein. Und ich bin ja frei, ob ich dem folge oder nicht. Das ist nur ein Computer, dem ist das eigentlich egal, was ich tue. Also es erhöht eher meine Freiheit, weil ich viele gute Hinweise kriege und die sind auch total personalisiert, die sind total präzise und die gelten nur für mich und nicht für irgendjemand anderes. Also sind viel, viel besser als zum Beispiel heutige Ratgeberliteratur oder so, von der ich nicht so viel halte.
Weil sie auf mich zugeschnitten sind. Jetzt möchte ich aber trotzdem einen Aspekt, der uns Deutschen ja immer sehr, sehr wichtig ist, ansprechen. Nämlich, wir sind eigentlich nicht wirklich Fans davon, dass über uns ganz viele Daten gesammelt werden. Was ist denn mit dem Datenschutz und der Skepsis der Menschen?
Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das Buch geschrieben habe. Denn die Systembiologie wird kommen. Es ist auch eine gute, positive Entwicklung. Ich habe eine sehr positive Vision davon geschrieben. Und aber weil das kommen wird, müssen wir uns ja lieber heute als morgen Gedanken darüber machen, wie wir mit diesen Daten umgehen, wie wir diese Daten schützen und dass eben nicht die Großkonzerne Google oder Amazon plötzlich die Macht über uns bekommen oder dass auch nicht unsere Krankenkassen diese Daten bekommen. Das sind Sachen, über die müssen wir uns heute ganz viele Gedanken machen. Und ich denke, wir machen uns lieber darüber Gedanken, als wenn wir jetzt so eine Dystopie entwickeln und sagen, es wird alles ganz schrecklich und das darf nie passieren. Das ist eigentlich eher so ein Mechanismus, der uns daran hindert, uns Gedanken zu machen, wie wir positiv damit umgehen. Und es gibt tatsächlich schon Ansätze in die Schweizer Genossenschaft MiData. Dort kann man seine Daten zur Verfügung stellen. Sie werden geschützt und sie werden nur unter meiner Einwilligung an andere weitergegeben. Und dann kann ich selbst entscheiden, was mit meinen Daten passiert. Und ich kann sogar Einfluss nehmen, oder das ist zumindest der Plan, dass ich darauf Einfluss nehme, welche wissenschaftlichen Fragestellungen werden denn jetzt mit meinen Daten zum Beispiel beantwortet?
Die Systembiologie wird also kommen und wir werden uns mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen. Und das kann dann schlussendlich dazu führen, dass es bei Medizin in Zukunft eher darum geht, unsere Gesundheit zu erhalten, als unsere Krankheiten zu behandeln, weil dabei eben viele Daten und Zusammenhänge analysiert werden und Krankheiten so möglichst verhindert werden könnten, sagt der Wissenschaftsautor Peter Spork. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Spork.
Ja, ich danke auch.
Und zum Thema ist gerade sein Buch erschienen. Es heißt Die Vermessung des Lebens und kostet 24 Euro.